Shalom miteinander. Schön, dass wir diesen Morgen haben dürfen. Ich möchte nochmal daran erinnern an den wunderbaren Tag, den wir gestern schon in der Eröffnung haben durften mit Roger Libi. Es war einfach nur schön. Nun zu unserem Thema Israels spannende Reise durch die Geschichte und ihr Happy End. Ich möchte gerne noch ein Gebet sprechen. Liebender Vater, du hast deine Geschichte mit deinem Volk und auch mit deiner Gemeinde in Jesus Christus und um Jesu Willen. Es ist einfach wunderbar, dass du immer zum Ziel kommst. Und das sehen wir an so vielen Stellen in dem Wort, in deinem Wort. Öffne uns auch heute Morgen, Herr, die Augen, dass wir sehen, die Wunder in deinem Wort. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nochmals, Israels spannende Reise durch die Geschichte und ihr Happy End. Dr. Martin Luther, großartiger Mann gewesen seiner Zeit, Bibelübersetzer, Reformator, er hatte damals noch geschworen, dass er der Erste sei, der sich beschneiden ließ, falls es den Juden je gelingen sollte, wieder einen Staat zu gründen. Muss er noch nachholen. Und Ben-Gurion, ich glaube, er war es, bin mir nicht mehr ganz sicher, soll gesagt haben, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Wir haben es mit einem Gott der Wunder zu tun, und zwar durch die ganze Geschichte hindurch. Und am Ende stehen wir vor einem riesigen Wunder, nämlich, dass das jüdische Volk, der Überrest, wieder zum Volk Gottes geworden ist. Und diese Geschichte wollen wir nun beginnen, Israels spannende Reise durch die Geschichte und ihr Happy End. Da müssen wir natürlich ganz vorne anfangen. Auf die Uhr gucken, so. Müssen wir ganz vorne anfangen. Und zwar im Garten Eden. Dort lebten bekanntlich Adam und Eva. Wir wissen um den Sündenfall damals. Er war schrecklich. Er versperrte ihnen sofort den Weg ins Paradies. Ein Cherub wurde da vorgestellt. Und später wahrscheinlich infolge der Sintflut ist dieses Paradies dann von dieser Erde verschwunden, welches ein Abbild des himmlischen Paradieses ist. Da gibt es ja das Echte. Nun, als Adam und Eva gesündigt haben, was hätten wir gemacht? Gut, dass wir nicht Gott sind. Ich hätte zum Beispiel gesagt, ach komm, ich mache einfach neue Menschen. Ihr beiden stirbt jetzt weg, als wäre er nie da gewesen. Ich bin ja schließlich Gott, ich kann das tun. Also fange ich ganz neu an mit zwei anderen Menschen. Hätte er doch machen können. Hätte er übrigens auch immer wieder machen können mit dem jüdischen Volk. Er hat es ja sogar mal angedeutet. Mose, ich bringe alle um und aus dir mache ich ein neues Volk. Aber das war ein bisschen anders gemeint. Er wollte Mose aus der Reserve locken. Gott gibt sein Volk nicht auf. Und Gott wäre nicht Gott, wenn er die Menschheit aufgeben würde. Er hat Adam und Eva nicht aufgegeben. Nein. Es kam zwar der Tod in die Welt, aber er hat ihnen gleich eine Verheißung gegeben. Er hat ihnen Kleidung gegeben. Und er hat... Und damit beginnt die Reise der Sünde, dem Teufel, den Kampf angesagt. Und er gibt Adam und Eva die erste Verheißung auf den kommenden Erlöser. Und von nun an dreht sich alles in der Bibel durch jedes Prophetenbuch im Alten Testament. Alles dreht sich um diesen kommenden Samen, um diesen kommenden Mann, um diesen kommenden Erlöser, Jesus Christus, der die Welt retten wird, als der letzte Adam oder der zweite Adam, der alles wiederherstellt, was der erste Adam vermasselt hat. Kann man ja im Römerbrief wunderbar lesen. Und Gott verspricht nun der Eva und sagt: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, das sagt er dem Teufel, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stricken. Zwischen deinen Nachkommen, Menschen, die keine Verbindung zu Gott haben, und ihrem Samen, das deutet auf den kommenden Welterlöser hin. Wir hätten jetzt gesagt, naja, das ist der erste Fehler in der Bibel. Das muss heißen, zwischen deinem Samen und seinem, Adams Samen. Denn schließlich kommt der Samen vom Mann und nicht von der Frau. Aber nein. Gott sagt, der Same der Frau. Erster Hinweis in der Bibel auf den Erlöser. Gleichsam erster Hinweis in der Bibel auf die Jungfrauengeburt. Direkt über die Frau ohne Mann. Damit ist Jesus ohne Sünde geboren, ohne Erbsünde. Direkt von dem Heiligen Geist in die Frau gelegt. Und nur so konnte er dann Erlöser werden, indem er ohne Sünde geboren war und dann in Folge auch nie gesündigt hat. Wir wissen um die Geschichte weiter, wir können jetzt nicht alles detailliert aufführen, Noahs Geschichte und Babylon und so weiter und so fort. Und dann geht Gott so weit und immer geht es um dieses Ziel, der Messias soll kommen, der Erlöser der Welt. Und Gott erwählt sich Abraham, weil er in seiner Souveränität festgelegt hat, über Abraham soll dann später aus dieser Linie der Mann kommen, wieder der Same, der einst der Erlöser sein würde. Und damit erwählt er sich Abraham und er ist der erste Hebräer, man könnte fast sagen der erste Israelit. Gott will dieses Volk Abrahams gebrauchen. Er gibt ihnen Verheißungen und Bündnisse und allerlei Kostbarkeiten und er verspricht ihnen das Land etc. Wir haben das gestern Nachmittag gehört. Damit der Jesus geboren werden kann. Abraham hat einen Sohn, das ist der Isaak, dem wird dasselbe noch einmal verheißen. Und der hat einen Sohn, Jakob, und dem wird das auch noch mal verheißen. Eben immer im Blick auf den Messias. Jetzt ist das jüdische Volk da, jetzt wird das jüdische Volk geboren. Das war dann in Ägypten soweit. 400 Jahre. Gingen ins Land, ungefähr sage ich das jetzt mal, von Abraham an. Ungefähr 400 Jahre. Und dann, wir kennen die ganze Geschichte des Josef. Und Josef ungefähr starb 200, vielleicht 215 Jahre vor Mose. Und in diesen 200 Jahren hat Gott praktisch nicht mehr geredet. Er hat sich praktisch nicht mehr gezeigt mit 1. Mose Kapitel 50. Josef stirbt und er sagt noch in den letzten Worten, er lag bereits im Sterben und er sagt noch, ich weiß es ganz gewiss, dass Gott euch aus diesem Land herausführen wird, in das verheißene Land, das er unseren Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Und damit ist 1. Mose Buch abgeschlossen, Josef stirbt, jetzt gehen ungefähr 200 Jahre ins Land, nichts regt sich, bewegt sich, Man könnte denken, Gott, wo bist du? Wo sind deine Verheißungen? Das jüdische Volk wird in Ägypten größer und größer. Dann kommt ein Pharao auf, der nichts weiß von Josef. Es schien alles in Vergessenheit zu geraten, aber nicht bei Gott. Und auf einmal, wie gesagt, 200 Jahre später, ruft Gott sich den Mose am Dornbusch, der brennt und nicht verbrennt. Mose, neugierig wie er war, geht hin und will gucken, was das ist. Wie viele Dornbüsche hat er verbrennen sehen und dieser verbrannte nicht? Das ist für mich schon so ein prophetischer Hinweis auf Israel. Brennt alle Zeit, aber verbrennt nicht, weil Gott da ist. Gott ist da. Und jetzt, nach diesen 200 Jahren, greift Gott den Faden wieder auf. Und wir kennen die Geschichte, die spannende Geschichte. Israel wird aus Ägypten befreit und in das Land Kanaan geführt oder Richtung Kanaan geführt. Durch das Rote Meer gelangen sie, und da haben wir schon wieder eine Verheißung, die Mose gibt. Wir müssen uns das mal vorstellen, die waren gerade erst aus Ägypten durch, gerade mal durchs Rote Meer. Die Wüste lag noch vor ihnen und Mose sagt schon in seinem Lied: Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Da war ja vom Tempel überhaupt noch nicht die Rede. Da kam ja erstmal die Stiftshütte und auch davon war noch nicht die Rede. Und Mose redet schon von dem Ziel, das Gott mit Israel haben würde im verheißenen Land und der Wohnung seines Heiligtums. Und dann fährt er fort, nachher in Vers 17, du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast. Jerusalem. Wer hatte da an Jerusalem gedacht? Gerade als Sklaverei aus Ägypten ausgezogen. Zu dem Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Und jetzt kommt diese Pointe schon einmal, das Happy End in Vorwegnahme. Der Herr herrscht als König für immer und ewig. Ja, es wird einen Tempel geben. Ja, es wird eine Wohnung geben in Jerusalem. Und ja, einmal wird der König, einmal wird der Messias dort herrschen, immer und ewig. Es kam dann zu einem Unterbruch, das wissen wir. In dem stehen wir heute. Aber wir werden sehen, Gott greift den Faden wieder auf. Und es wird sich erfüllen. Die Geschichte geht weiter. Und wie gesagt, spannend, immer geht es um den Messias. Josua führt sie ins verheißene Land. Nachher kommen die Richter. Und wenn Sie das Richterbuch lesen, Kapitel für Kapitel, alle Richter im Richterbuch, bis auf Samuel, sind eigentlich in ihrer Art und Weise, in den Wundern, die sie tun, oder in der Rettung, die sie bringen, nicht in ihrem sündigen Verhalten, aber in der Rettung, die sie bringen, sind sie alle ein prophetisches Zeugnis auf den Messias, Jesus Christus hin. Jeder Richter symbolisiert das. Und wir sehen immer wieder und immer wieder, es geht um ihn. Dann wird eine Heidin hinzugerufen, die Ruth, eine Moabiterin. Gott hat auch die Nationen immer rettend im Auge, wofür ja auch der Messias sterben und auferstehen soll und wiederkommen soll. Die heiratet den Boas. Und die beiden werden die Urgroßeltern von David. Und der Jesus nachher in dieser Linie ist der große Sohn Davids. Dann kommen wir, der letzte Richter, Samuel, einer der großartigsten Männer und Propheten in der Bibel neben Daniel, ein Mann ohne Tadel. Und der Samuel, der hat eine Mama, aber die war noch keine Mama vorher, ist ja klar. Und hat sie geweint und hat sie gebetet. Und sie hat Gott gesucht und Gott verspricht ihr einen Sohn, damals durch Eli, den Priester. Und der Sohn wird geboren und Hannah hält ein Lobgebet, Magnifikat oder wie man es auch nennen will, ganz ähnlich übrigens wie später Maria im Neuen Testament bei der Geburt Jesu spricht, sind ja alle schon Vorschattungen, weil die Hanna spricht auch schon über Jesus, als ihr Samuel geboren wurde. Und da wundert es uns nicht, dass sich das Magnifikat oder das Lobgebet der Maria später, die dann Jesus bekam, so sehr anlehnt an das Gebet der Hanna. Und da haben wir jetzt die erste, so sagt man, die erste wörtliche Bezeichnung des Messias. Das erste Mal. Bisher wurde immer gesagt, dein Same oder es wird jemand kommen und der König eines Tages und so weiter. Aber hier wird es jetzt plötzlich konkreter und wie kann es anders sein? Gott offenbart das einer Frau. Die allergrößten Verheißungen sind oft in Frauen gegeben, ja? Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden. Er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen. Und jetzt kommt es. Und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Um wen geht es? Um Jesus. Er wird der sein, und so sehen wir ihn nachher dann auch in der Offenbarung. Er wird die Enden der Erde richten. Er wird über den Himmel donnern, Offenbarungszeit, kurz bevor er dann wiederkommt, als der Gesalbte, als der Messias Israels. Merken Sie sich das bitte, weil wir werden später, wenn ich es nicht vergesse, darauf zurückkommen. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen. Und das Horn seines Gesalbten, der Gesalbte, die erste Erwähnung des Gesalbten in der Bibel. Bitte merken Sie sich das, das ist Hannah hier in 1. Samuel 2. Wo haben wir die letzte Erwähnung des Gesalbten? In der Offenbarung. Ja, so geht es also weiter, 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 weiter durch die Geschichte. Und dann kommen wir zum Esther-Buch und da möchte ich jetzt auch mal ein bisschen hängen bleiben, ganz kurz. Wir hatten übrigens vor einigen Wochen eine wunderbare Botschaft von Erich Mark, prophetische Perspektiven, da geht es in der Hauptsache um das Esther-Buch, auch um Aussagen damals noch von Hitler oder von Nasser, dieser ägyptische Präsident und so weiter in Bezug auf Israel und die Vernichtung, ja, und wie das alles geendet ist. Also er hat da wirklich ganz wunderbare Details aus dem Esther-Buch herausgeholt. Und ich möchte auch ganz kurz nur ein bisschen beim Esther-Buch stehen bleiben, weil da sehen wir auch die Spannung in der Geschichte. Die Spannung in der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel und der Teufel auf der anderen Seite dagegen. Wie es um die Erlösung geht, um den Messias ja schlussendlich, der zur Welt gebracht werden soll. Und um das kurz zu machen, Sie wissen, da gab es einen Feind namens, da können wir doch noch drauf hinweisen. Ja, das machen wir doch vorher, habe ich übersehen. 1. Chronik 16, wir haben gestern einiges gehört von Roger Libby, dass Gott sich nicht hält an dem, was die UNO sagt. Er hat seinen eigenen Plan, ne? Das war sehr schön, hat er das auf den Punkt gebracht. Und hier steht das jetzt auch, 1. Chroniker 16, 14, er, der Herr, ist unser Gott, auf der ganzen Erde gelten seine Rechtsurteile. In der ganzen Welt gelten deine Rechtsurteile. Gedenkt auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das er ergehen ließ, auf tausend Geschlechter hin. Sein Rechtsurteil ist, an den Bund, den er mit Abraham geschlossen, an seinen Eid, den er Isaak geschworen hat, er stellt ihn auf für Jakob, als Satzung für Israel, als ewigen Bund. Das ist Gottes Rechtsbestimmung. Und jeder wird sich dran halten müssen. Und wer es nicht tut, wird den Nachteil haben. Die ganze Welt wird es später zu spüren bekommen. Es geht weiter. Es freue sich der Himmel und die Erde frohlocke, und unter den Heiden soll man sagen, der Herr regiert als König. Dann sollen alle Bäume des Waldes jubeln vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Offenbarung. Er kommt, um die Erde zu richten. Wieder Offenbarungszeit. Und sprecht, rette uns, Gott, unser Heil. Und sehen Sie mal, und sammle uns und befreie uns. Israel, das haben wir gestern ja auch so schön gehört, wird erstmal gesammelt, befreit aus den Nationen Welt, aus dem Holocaust, in das Land geführt, im Säkularismus, sie sind noch gar nicht mal gläubig. Und später kommt auch die geistliche Erlösung. Rette uns, Gott unseres Heils, und sammle uns und befreie uns von den Heidenvölkern. Das ist die Sammlung, wie wir sie jetzt erlebt haben, dass wir deinem, das kommt dann danach, dass wir deinem heiligen Namen danken, dass wir uns glücklich preisen zu deinem Ruhm. Wunderbar. So, und jetzt wieder zu Esther. Esther-Buch, wo der Name Gottes nicht vorkommt. Und gerade das ist ja schon die Pointe. Als wenn Gott eine Botschaft richten möchte an alle Nationen und ihnen sagen will, Leute, Leute, irrt euch nicht. Auch wenn ihr meint, ich sei nicht da, ich bin sehr wohl da. Das hat man im nationalsozialistischen Reich auch gedacht. Wo ist denn jetzt Gott? Und 3 Jahre später war der Staat Israel gegründet und das nationalsozialistische Reich kaputt. Gott ist da, auch wenn er lange wartet. Josef, Mose, 200 Jahre. Und da kommt dieser Judenfeind, der wird immer wieder so genannt, ausdrücklich schon Kapitel 3, Vers 10, 8, 1, 9, 10, 7, 6. Der Feind der Juden, Haman. Und die Feinde der Juden. Und der Hasser der Juden, Haman. So zieht sich das durch das Esther-Buch. Und er hat ja seinen Plan und er richtet einen Galgen auf für Mardochai. Warum? Weil sich damals alle vor Haman beugten, nur einer nicht, Mardochai. Und heute ist es ähnlich. Die ganze Welt beugt sich, hat man fast den Eindruck, vor denen, die Israel ganz besonders hassen und vernichten wollen. Ob die Hamas heißen, oder Fatah, oder IS, oder wie auch immer. Oder der Iran. Nur einer beugt sich nicht. Israel. Israel beugt sich nicht. Die sagen, wir machen da nicht mit. Und der Hass wird größer. Immer größer. Wie bei Haman damals. Aber dann wendete sich so langsam das Blatt. Ich sage ja, die Frauen, die werden oft gebraucht, und hier ist es auch eine Frau, seine eigene Frau. Die Sätze sprechen ja wirklich für sich, eine ganze Botschaft. Und Haman erzählte seiner Frau Seres und allen seinen Freunden alles, was ihm begegnet war, dass er gezwungen wurde, den Mardochai zu ehren. Ja, da sehen wir mal diesen Humor Gottes. Der Mann, der Israel umbringen will. Ja, und der König kann nicht schlafen und er sagt, da ist da draußen, bringt mir mal die Chronik. Und dann liest er die Chronik und dann stellt er fest, ja, Mardochai hat ja mal das Leben gerettet. Und dann sagt er, oh, haben wir ihm da was Gutes für getan? Nein. Ja, wer ist denn, müssen wir unbedingt tun. Läuft da draußen jemand rum? Ja, der Haman, ja, hol ihn rein. Und dann sagt der König dem Haman, du, Was meinst du? Was ist dein Vorschlag? Wie können wir einem Gutes tun, der dem König geholfen hat? Oh, der Hamann denkt an sich. Ja, und sagt, oh, da musst du ganz schöne Kleider, königliche Pferde, und da muss irgendein Bediensteter daneben herlaufen, und der muss dann sagen, so ehrt der König jemanden, der ihm Gutes getan hat, also so sinngemäß, ja? Und dann sagt der König, zeigt auf Hamann und sagt, mach das mit Mardochai. Wow. Was für eine spannende Geschichte. Und Gott zeigt uns das im Esther-Buch, liebe Geschwister, nicht umsonst. Nicht umsonst. Er ist souverän. Und dann muss er das machen. Blamiert bis auf die Socken. Und dann kommt er nach Hause und erzählt er das seiner Frau und seinen Freunden. Und dann sagt, da sprachen seine Weisen und seine Frau Seres zu ihm, wenn Mordechai, vor dem du zu fallen begonnen hast, vom Samen der Juden ist. Das war Argument genug. Weil die haben die Verheißung. So kannst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst gänzlich vor ihm fallen. Ja, und wie das dann auch ging, er hatte ja den Galgen aufgerichtet für Mardochai, 25 Meter hoch, also 50 Ellen, etwa 25 Meter hoch, müssen wir mal vorstellen, 25 Meter hohen Galgen. Sollten alle sehen, alle sollten seine Macht sehen und seinen Triumph über diesen Juden. Und zum Schluss hing er da selbst dran. Er kam um in der Art und Weise, wie er einen Juden umbringen wollte. Wie heißt der Autor? Dr. Arnold Fruchtenbaum. Er sagt, er hätte das selber miterlebt, wie Nasser damals gesagt hat, oder seine, ich weiß nicht mehr, jedenfalls, ich glaube, er hat das selber miterlebt, wie Nasser damals gesagt hat, wir werden die Juden ins Wasser werfen, damit sie ertrinken. Und dann ging der Krieg zu Ende, ich glaube, es war 67. Da sah man die Ägypter schwimmen durch den Suezkanal, um gerettet zu werden. Mardochai stirbt an dem Galgen in der Art und Weise, wie er es für Mordechai vorgesehen hat. Also Hamann stirbt. Hitler. Es wirft ja Schatten auf das nationalsozialistische Reich. Hitler hatte drei Ideen, die Juden umzubringen. Zuerst hat man sie erschossen. Es ging dann zu langsam. Dann nahm man Tsiankali. Und dann hat man sie verbrannt. Krematorium. Der Zweite Weltkrieg geht zu Ende. Deutschland steht vor dem Ruin, vor der Kapitulation. Und Hitler nimmt sich das Leben. Wie? Er nimmt eine Pistole, setzt die an und er nimmt eine Tsiankali-Tablette. Er schießt und beißt gleichzeitig auf die Tsiankali-Tablette. Und er hatte zuvor angeordnet, dass er dann verbrannt werden soll. Gott ist da. Und Mardochai, der umgebracht werden sollte, und die Juden, er hatte den Triumph. An demselben Tag gab der König Ahasverus der Königin Esther das Haus Hamans, des Feindes der Juden, zum Geschenk. Mardochai aber bekam Zutritt beim König, denn Esther hatte ihm erzählt, was er für sie war. Die Juden werden eines Tages die Nation geschenkt bekommen. Vielleicht sogar den Reichtum der Nation. Und jetzt kommt etwas ganz Prophetisches. Mordechai hat den Triumph. Haman ist erledigt, die Juden gerettet. Gott hat alles in der Hand und lenkt und führt und leitet. Und jetzt, Mordechai aber verließ den König in königlichen Gewändern, in blauem Purpur und weißen Leinen. Blau-weiß. Blau-weiß, was hat das mit Israel zu tun? Nach dem Niedergang des nationalsozialistischen Reiches, 3 Jahre später, haben wir gestern alles durch Roger Liebe wunderbar gehört, da kam es zu Blau-Weiß, zum jüdischen Staat. Und das ist die erste Etappe. Und das Ziel ist dann nachher, und er erhielt eine goldene Krone und einen Mantel aus weißem Leinen und rotem Purpur. Sein Hinweis auf den Messias. Das ist wie so, ich lege das so hinein, so symbolisch, ja, die Judenfeinde sind besiegt, es kommt zum jüdischen Staat, blau-weiß, und im Anschluss wird der Messias kommen, den man ja schon als König der Juden vor seiner Kreuzigung in roten Purpur gekleidet hat. Und der Messias wird zurückkehren. Dann kam es nachher zu dem Purimfest, das wissen wir auch, ja? Das ja bis heute gefeiert wird, ist fast ein Karnevalsfest in Israel. Und die 10 Söhne Hamans sollten an das Holz gehängt werden. Sie sollten umgebracht werden, auch, obwohl die schon tot waren. Die waren schon tot übrigens, ja? Und trotzdem wird noch verlangt, man soll die jetzt auch noch aufhängen, in ihrem Totenzustand. Wie eine Prophetie, auch auf eine andere Zeit. Und die gibt es tatsächlich. Ich habe da ein Buch bekommen vom Dillenburger Verlag von Axel Schweiger. Geschichte und Gott, eine Deutung aus christlicher Sicht, Dillenburg, ab Seite 581. Kann ich nur empfehlen, dieses Buch. Und da heißt es, in diesem Buch, und da werden auch die Originaldinge zitiert, weil das war lange Zeit umstritten, ist es aber anscheinend nicht mehr. Am 16. Oktober 1946 wurden in Nürnberg 10 angeklagte Nazi-Hauptverantwortliche gehängt. 10, nachdem Hitler tot war. Wie Hamanns Söhne, ja? Nachdem sie vom Internationalen Militärgerichtshof schuldig gesprochen und verurteilt worden waren. Einer der übrigen 10 war Julius Streicher, der Herausgeber des antisemitischen Hetzblattes Der Stürmer und Hauptpropagandeur eines dumpfen Antisemitismus. Wegen seiner Kenntnisse der jüdischen Feste wurde er sich unmittelbar vor der Hinrichtung bewusst, wohl als einziger, dass es jetzt genau 10 Verurteilte sind, die gehängt werden, wie im biblischen Buch Esther gefordert. Und er rief noch Sekunden vor seiner Hinrichtung aus, Purimfest 1946. The New York Herald Tribune, 16. Oktober 1946. Tribune. Gott ist ernst zu nehmen. Die Geschichte läuft nachher weiter, nach dem Esther-Buch. Die Propheten, alle Propheten, alle großen Propheten, alle kleinen Propheten, alle haben dieses Ziel der Verkündigung, der Messias kommt, es geht weiter. Israel wird nicht untergehen können, eher versinkt der Mond und die Sonne und so weiter. Und ja, ist unmöglich. Und dann ist es endlich soweit. Jesus wird geboren. Lukas Evangelium Kapitel 1. Und da haben wir dann die Prophetie, den Lobgesang des Zacharias, des Vaters von Johannes, dem Täufer. Und er sagt in seinem Gebet, in seinem Lob, im Blick auf die Geburt Jesu, und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils, dem Haus seines Knechtes Davids. Horn, wer hatte das gesagt? Ich habe sie gebeten, das zu behalten. Ja, Hanna. Hanna, das Horn seines Gesalbten. Weil die Gesalbten wurden ja normalerweise mit Öl aus einem Horn gesalbt. Und Horn zeigt auch, symbolisiert auch Macht, Kraft, Stärke, Ruhm, Größe. Und das ist natürlich der Messias. Und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David, wie er es verheißen hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten, wie das ganze Alte Testament geredet hat oder Gott geredet hat, die von alters her waren, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund. Bitte merken Sie sich drei Dinge. So, das ist ganz wichtig für die Zukunft. Das haben wir im Text gelesen. Horn steht für den Gesalbten. Die Propheten, die heiligen Propheten, die geredet haben im Blick auf Jesus. Und der Bund. Weil Zacharias denkt, ja, jetzt ist es soweit, klar. Jetzt ist der Messias da, jetzt hat sich alles erfüllt. Also, jetzt ist der Gesalbte da, jetzt erfüllt sich alles, was die Propheten gesagt haben. Gott gedenkt an seinen Bund. Er wird Israel erlösen und Israel wird das Volk werden hier auf Erden. Horn für Gesalbter, Propheten und Bund. Können Sie sich das behalten? Ja, was sollen Sie behalten? Nicht hingucken. Horn, also Gesalbter, Propheten und Bund. Aber es kam ja dann etwas anders, war im Plan Gottes drin, steht gar nicht zur Debatte. Gott hat das alles schon integriert in seiner Göttlichkeit. Israel verwirft den Messias, sie begehen die Sünde gegen den Heiligen Geist. Jesus fängt an, sich vom Volk abzuwenden, er sammelt vorwiegend noch seine Jünger um sich. Ich sag mal, zunächst einmal als das wahre Israel, weil sie an ihn, den Messias, glauben. Später werden die natürlich dann das Fundament der Gemeinde Jesu. Ja? Aber zuerst stehen sie als dem wahren Überrest Israels. Israel wird mehr oder weniger ausgeklammert. Dann kreuzigen sie den Herrn Jesus und im Moment, als sie ihn kreuzigen, sagt der Herr etwas ganz Wunderbares. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hat Gott einmal ein Gebet des Herrn Jesus Christus nicht erhört? Wir müssen nüchtern bleiben. Hier geht es nicht um die Vergebung der Erlösung. Jetzt. Die kommt ja dann auch noch, später. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Kommt später auch. Aber es darf vielleicht auch so verstanden werden, gib ihnen doch nochmal eine Chance. Sie wissen ja nicht, was sie tun. Sie wissen ja nicht, was sie tun. Und Gott gibt noch eine Chance. Für eine Generation aus der jüdischen Generation, die Sünde gegen den Heiligen Geist bereits begangen hatte. Denn Petrus sagt später, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Ja? Also das ist schon da, das verkehrte Geschlecht ist schon da. Aber da gab es noch welche und er sagte, lasst euch jetzt retten. Aus diesem, dem Untergang geweihten Geschlecht. Gott gibt eine neue Chance. Wir denken an das Gleichnis des Feigenbaums. Jesus erzählt ja das Gleichnis, wozu? Im Blick auf Israel natürlich, im Blick auf Israels Geschichte, die spannende Geschichte. Da ist also der Weinbergsbesitzer und der hat einen Gärtner und da steht mitten, da steht ein, was war es, ein Feigenbaum, ne? Und der bringt keine Frucht. Und dann sagt der Weinbergsbesitzer, also, ich komme jetzt schon drei Jahre hat Jesus Christus in Israel gedient als Messias. Ich komme jetzt schon 3 Jahre und er bringt keine Frucht. Hau ihn ab, was soll er das Land überhaupt noch da? Warum soll er da überhaupt noch im Land stehen? Hau ihn ab, schick ihn weg. Und der Gärtner sagt, ach bitte, Herr, lass ihn doch noch dieses Jahr. noch ein bisschen und ich will noch mal dran wirken. Ich möchte noch mal arbeiten, düngen, bewässern, pflegen. Lass ihn noch was. Und wenn er dann keine Frucht bringt, dann hau ihn ab. Und so ist es dann gekommen. Es kam Pfingsten, die Gemeinde wurde schon gegründet. Und dennoch gibt Petrus noch einmal eine ganz wunderbare Verheißung dem jüdischen Volk. Ist genau eigentlich wie die 3 Jahre, das darüber hinaus, ja? Und wir kennen das, ich habe es schon öfter mal erwähnt, er predigt dem jüdischen Volk, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Zacharias hatte das schon gesagt, ne? Als Jesus geboren war, hat Zacharias schon gesagt, jetzt ist der Gesalbte da, jetzt wird alles erfüllt, was die Propheten gesagt haben, was Gott durch die Propheten verheißen hat, und Gott stellt sich zu seinem Bund. Das waren diese 3 Dinge, ja? Wissen Sie sie noch? Natürlich. Aber dann kam die Verwerfung des Messias, und das war eben jetzt nicht mehr so. Und jetzt geht Petrus in dieser Verlängerung der Gnade, wenn ich das so sagen darf, in Anführungsstriche, nochmal darauf ein und er sagt, wenn ihr Buße tut, wird Gott euch das erfüllen, was er durch den Mund seiner heiligen Propheten gesagt hat. Es kommt dann noch. Es wird dann noch kommen. Und der Jesus Christus wird wieder erscheinen. Das war das Düngen, das Neubearbeiten durch die Apostel im Geiste Jesu an dem jüdischen Volk. Sie haben jetzt nochmal gedüngt, nochmal bewässert, nochmal gepflegt, nochmal auf sie eingeredet, nochmal geliebt und gesagt, tut Buße und erkennt doch, dass es der Messias ist. Aber sie lehnen wieder ab. Johannes und Petrus werden gefangen genommen, sie werden verhört, sie werden geschlagen. Später wird Jakobus umgebracht und die Juden haben Gefallen daran. Petrus kommt auch nochmal ins Gefängnis und er soll auch umgebracht werden. Und schließlich wird Stephanus gesteinigt von den Juden und jetzt war aus. Er sieht den Herrn noch stehend, ich sag mal, bereit wiederzukommen, wenn sie auf die Predigt des Stephanus eingegangen wären. Aber sie gehen nicht drauf ein, sie tun keine Buße, sie steinigen ihn. Und jetzt ist erstmal die Geschichte zu Ende. Paulus kommt, Äthiopier bekehrt sich, Paulus bekehrt sich, Cornelius bekehrt sich, die Heiden werden hinzugetan zur Gemeinde Jesu, zum Leib Christi. Das Evangelium wird verkündigt, wie es ja auch schon vorher angedeutet war. Und das soll gehen, bis die Vollzahl der Gemeinde eingegangen ist. Und dann ist eben alles verschoben worden. Und Paulus sagt das. Als Heidenapostel, der Apostel Paulus ist ja der Heidenapostel, der Apostel der Nationen, und er sagt ja Römer 9-11, das ist ja die jüdischen Kapitel, die 3, die ausgerechnet der Heidenapostel den Heiden verkündigt, indem er ihnen sagen will, hört mal Leute, vergesst das nie, auch wenn jetzt der Einschub der Gemeinde ist, des Gnadenzeitalters, ja, und Gott mit Israel erstmal eine Pause macht, vergesst es nie, dass er sein Volk nicht verworfen hat. Das ist, als wenn der Heilige Geist schon gewusst hätte, das heißt gewusst hätte, ist Gott. Er hat es gewusst, dass die Heiden nämlich genau das tun. Denn zu euch, den Heiden, rede ich. Weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Hat denn Gott sein Volk verworfen? Das sei ferne, das sage ich euch, den Heiden. Was habt ihr aus diesen Worten gemacht? Und so geht die Zeit ins Land, 100 Jahre, 500 Jahre, 1000 Jahre, 2000 Jahre, ist kein Plan B gewesen, dass wir uns nicht falsch verstehen. Ja, Gott wusste nicht mehr weiter, jetzt irgendwie muss er jetzt was anderes machen, mit Israel hat alles nicht geklappt, die haben ihn verworfen und jetzt ist einfach Schluss und so, und jetzt greife ich zu einem Plan B, jetzt führe ich da noch Heiden hinzu. Nein, ist kein Plan B, jetzt kommt eine andere Offenbarung, die vor Grundlegung der Welt schon bei Gott da war. Ja, aber in der Geschichte hat sich das alles eben, wie soll ich sagen, etwas anders gezeigt oder verwirklicht. Die Gemeinde ist da und sie wächst jetzt über 2000 Jahre und Paulus sagt, wenn sie dann, wenn die Vollzahl dann da ist und von dieser Erde weggenommen wird, dann greift Gott den Faden Israel wieder auf und ganz Israel soll gerettet werden. Es war damals schon ein Überrest da. Die damals gläubigen messianischen Juden waren schon ein Überrest. Aber wenn Paulus sagt, bei der Wiederkunft Jesu wird ganz Israel gerettet, das heißt, dass sich in der Offenbarung Gott wieder dem ganzen jüdischen Volk zuwendet. Ja? Und dann wird es auch nochmal einen Überrest geben, der dann Buße tut und auf dem eingeht, was Petrus damals gesagt hat. Tut Buße, damit Zeiten der Erquickung kommen, damit der Herr wiederkommt und sich alles erfüllt, was die Propheten gesagt haben. Und nun, da gehe ich nochmal drauf zurück, was Roger Liebe gestern so wunderbar erklärte. Wir leben am Ende der Endzeit, ja? Endzeit haben wir schon eigentlich 2000 Jahre, heute am Ende der Endzeit. Man kann sagen, mit 1882, die Juden kommen zurück, später der Staat wird wieder gegründet, im säkularen Zustand, das war immer schon, steht in Hesekiel, steht auch in anderen, in Jeremia, steht in den Psalmen, steht in so vielen Stellen, dass zuerst einmal ein Volk in Unglauben zurückkommt. Das ist ja die Größe Gottes. Er bleibt treu. Er hat ja auch gesagt, ich rette euch nicht, weil ihr so gut seid oder so perfekt oder so schön. Nein, um meines Namens willen, um meiner Heiligkeit willen, um meiner Treue willen, werde ich euch erlösen. Und darum sehen wir nun auf einmal wieder einen Staat. Und das ist für mich der größte Beweis, Gott ist da. Und wenn wir ihn nicht akustisch hören und auch nicht sehen, Gott ist da und Gott steht zu seinem Wort. Sonst würde es diesen Staat nicht geben. Wunder über Wunder. Und der Luther muss sich beschneiden. Und dann kommen wir ja, dann kommen wir in die Offenbarungszeit hinein und da dreht sich wieder vieles ums Judentum, die 144.000 Versiegelten, der Tempel, ein Tempel wird erwähnt, Jerusalem wird wieder erwähnt, die zwei Zeugen sind jüdische Zeugen, die in Jerusalem auftreten, in Sack und Asche, ja, die wieder zur Buße aufrufen, kann man sagen. Und dann, was sollten Sie sich merken? Wie? Horn steht für den Gesalbten. Wer hat das gesagt? Keine Ahnung? Zacharias. Ne? Zacharias, bei der ersten Ankunft Jesu. Horn für den Gesalbten. Das zweite war, wie die Propheten gesagt haben, das alles wiederholt ja Petrus bei seiner Rede in Apostelgeschichte 3. Und das dritte war, der Bund. Der Bund, wie du es verheißen hast. Die drei Dinge. Und jetzt kommen wir in die Offenbarung. Und wir nähern uns der Reise Israels durch die Geschichte und dem Happy End. Mach nicht mehr lange. Ihr kennt mich. Offenbarung Kapitel 10, Vers 7. Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündigt hat. Zacharias hat es angekündigt. Es wurde aber nichts daraus, ich setze das in Anführungsstriche in gewisser Weise. Petrus verkündigt es auch nochmal und Israel tat nicht Buße. Das Gemeindezeitalter ist da, Israel auf Seite gestellt. Die Gemeinde wird weggenommen, Gott greift den Faden Israels wieder auf und dann erfüllt es sich. Im letzten Buch der Bibel erfüllt es sich. Offenbarung 11, 15. Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Gesalbten zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da haben wir den Gesalbten. Ist der nicht wunderbar? Er kommt zurück. Da habe ich noch eine Parallele. Offenbarung 12, 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Gesalbten. Das Reich Gottes und des Gesalbten wird sich auf dieser Erde verwirklichen. Es kommt. So, jetzt haben wir von den drei Dingen, die Zacharias gesagt hat, bei der ersten Ankunft Jesu, der Gesalbte, die Propheten und der Bund, zwei Dinge sehen wir, nicht wahr, in der Offenbarung, nämlich den Gesalbten und die Propheten. Ja, haben wir jetzt gelesen. Offenbarung Kapitel 10, Offenbarung Kapitel 11. Jetzt fehlt noch, bleiben wir in Offenbarung Kapitel 11, wo der Gesalbte kommt und sich die Prophetie der Propheten restlos erfüllen. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und großer Hagel. Jetzt wissen Sie auch, wo die Bundeslade ist. Die ist entrückt worden. Nein. Die suchen ja alle die Bundeslade. Ne? Aber ich denke auch da, die Lade seines Bundes, es gibt wirklich Ausleger, die das so sehen übrigens. Die sagen, darum findet man die Bundeslade nicht, weil die ist entrückt worden, die ist jetzt im Himmel. Und hier, Offenbarung 11, sehen wir sie ja. Ich persönlich glaube allerdings mehr, dass wir im Himmel das Original haben. Und auf der Erde haben wir ja immer das Abbild. Ne? Tempel im Himmel, Tempel auf Erden, Stiftshütte im Himmel, Zelt Gottes im Himmel, auf Erden. Ja? Und Cherubim im Himmel waren in der Stiftshütte auch. Paradies im Himmel, dann gab es das Paradies auf dieser Erde. Und viele andere Dinge. Und hier sehen wir die Bundeslade. Und das symbolisiert eigentlich das Happy End. Wie es die Propheten gesagt haben, der Gesalbte, die Propheten, den Bund. Wie es Zacharias sagt bei der ersten Ankunft Jesu, bei seiner Geburt. Jetzt ist der Gesalbte gekommen, jetzt erfüllt Gott die Prophezeiung der Propheten. Er steht zu seinem Bund. Wie es Petrus nochmal angekündigt hat. Sie haben es verworfen, es wird verschoben auf die allerletzte Zeit und die kommt. Und dann haben wir es wieder, der Kreis schließt sich, das Happy End ist da. Der Gesalbte kommt zurück, richtet seine Königsherrschaft auf, in und mit Israel. Er erfüllt alles, was in den Prophezeiungen steht. Und der Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat, mit Isaak wiederholt und Jakob, wird vollständig erfüllt sein. Glauben wir das? Und darum glaube ich nicht an eine Ersatztheologie und daran, dass die Gemeinde Jesu oder die Kirche anstelle von Israel gekommen wäre oder dass sich die ganzen Verheißungen, alles was Gott mit Israel vorhatte, dass sich das auflöst innerhalb der Gemeinde Jesu. Könnte man das glauben? Nein. Ist doch viel besser, das zu verstehen. Gott hat einen ewigen Plan. Er hat doch die Gemeinde Jesu schon gesehen. Und er hat sie eingeschoben. Und dann wird sie weggenommen. Und dann reiht sich Geschichte wieder an frühere Geschichte an. Sind wir einfach nur dankbar? Das ist mein Ziel gewesen für heute Morgen. Was für einen großartigen Gott haben wir. Was für einen herrlichen Herrn. Wir können uns ihm anbefehlen. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Er wird für dich sorgen. Habe ich heute Morgen selber gelesen, so für mich. Ich habe gesagt, Gott, was ist das wunderbar. Das ist Heilsgewissheit, ja? Im Neuen Testament. Gott bringt auch uns zu seinem Ziel. Freuen wir uns darüber, loben und preisen wir.